erstmal so ein Kontrast aber von der Art und Weise dieser Lieder. Ja, und jetzt, deswegen ist das ein toller Übergang, jetzt leben wir ja momentan ganz aktuell auch in einer sehr kontrastreichen Situation. Worauf will ich hinaus? Morgen ist Rosenmontag, übermorgen Aschingdienstag, Höhepunkte des diesjährigen Karnevals. Und wenn man so an die Einschränkungen denkt, die ja durch die letzten Jahre der Pandemie da waren, dann hat man jetzt schon den Eindruck, es geht wieder richtig rund. Ja, aber dann am Mittwoch, und deswegen dieser Kontrast, am Mittwoch ist dann Aschermittwoch und für die Karnevalisten ist dann alles vorbei. Für Christen denke ich aber an Wendepunkt. Beginn der Passionszeit, Beginn der vorösterlichen Fastenzeit. Ein Wendepunkt zwischen Freude und Leid, Hell und Dunkel, zwischen Leben und Tod. Aschermittwoch, das Datum, an dem und ab dem das Nachdenken, das Nachfühlen, das Nachgehen des Weges Jesu ans Kreuz in ganz besonderer Weise Raum und Zeit gewinnen kann in unserem Denken und Fühlen. Aschermittwoch, auch das Datum, ab dem wir als Christen Gelegenheit haben, in ganz besonderer Weise auch über unser Leben und unseren Glauben nachzudenken. An Aschermittwoch beginnt die Passions- und Fastenzeit. In früheren Zeiten eine Zeit, in der die Menschen sich intensiv auf die Taufe vorbereitet haben. Mit intensiverem Studium von Gottes Wort, auch mit Fasten. Und in der katholischen Kirche ist es ja tatsächlich noch so, in der Osternacht wird getauft. Fasten war auch in der Zeit von Jesus selbstverständlich. Wenn wir uns die Bergpredigt anschauen, Kapitel 6, neben Geldspenden und Beten, der dritte Pfeiler religiösen Handelns im damaligen Judentum. Und wenn wir ins Alte Testament schauen, dann fallen uns besonders zwei ganz hohe Feste ein, die mit Fasten verbunden sind, nämlich der Versöhnungstag, Yom Kippur, und das Purimfest. Fasten beim Versöhnungstag, Yom Kippur, geschieht dort in Verbindung mit der Sündenvergebung durch Gott. Auf der anderen Seite, Fasten beim Purimfest geschieht in Erinnerung an die damalige Errettung des Volkes Israel. Das lesen wir im Buch Esther nach und war ungefähr 500 vor Christus im Persischen Reich. Jesus geht gleich zu Beginn seiner Bergpredigt nach den Seligpreisungen auf das Fasten ein. Und ich lese uns jetzt aus Kapitel 6 im Matthäus-Evangelium die Verse 16 bis 18 und Hubert blendet sie jetzt auch an die Leinwand. Lese nach der Basisbibel. Und damit sind wir jetzt auch bei dem Thema, was ja in der Schriftlesung auch schon angeklungen ist. Wenn ihr fastet, macht kein leidendes Gesicht wie die Scheinheiligen. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, daran sollen die Leute merken, dass sie fasten. Amen. Das sage ich euch. Sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du fastest, salbe deinen Kopf und wasche dein Gesicht. So merkt niemand, dass du fastest, außer dein Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wir schauen mal auf die zweite Folie. Denn Fasten kann man mit so vielen verschiedenen Gedanken verbinden. Und das soll jetzt nur mal so einen Eindruck geben, was einem alles für Gedanken kommen kann, wenn man sich das Stichwort Fasten vornimmt. Ich möchte jetzt heute in der Predigt nur auf zwei Aspekte eingehen. Deswegen können wir es jetzt wieder ausblenden, sonst lenkt es zu viel ab. Nur zwei Aspekte.
Wenn wir nochmal an den Text denken aus der Bergpredigt, dann scheint uns das, was da Jesus anspricht, nach unseren heutigen Erfahrungen erstmal reichlich fern zu sein. Menschen, die in aller Öffentlichkeit ihren Glauben praktizieren, in der Hoffnung, dass sie dadurch bei ihren Mitmenschen auf besondere Anerkennung stoßen. Ich denke, solche Menschen begegnen uns heutzutage nicht gerade sehr häufig, oder? Ich denke eher im Gegenteil, sehr viel verbreiteter ist es doch, dass Menschen ihren Glauben verstecken und ihn nur heimlich praktizieren. Gut, in Ländern mit Christenverfolgung mitunter überlebenswichtig. Aber bei uns, hier in Deutschland, uns geht es ja schon manchmal so, dass wir uns in der Öffentlichkeit fürchten, komisch angesehen oder gar ausgedacht zu werden. Nun, ein Beispiel, das geht auch mir so beim Tischgebet. Je nachdem, wer mit mir am Tisch sitzt oder wo ich sitze, es ist mir tatsächlich zuweilen peinlich zu beten. So, als ob das etwas Anstößiges wäre. Und wie sieht es bei äußeren Dingen aus, die uns als Christen erkennbar machen würden? Wenn ich an Aschermittwoch denke, dann denke ich an das Aschekreuz, das in manchen Gemeinden, auch hier in Deutschland, am Aschermittwoch ausgeteilt wird. Ich glaube, ich hätte da eher Angst, mit solch einem Kreuz auf der Stirn in meinen Alltag zurückzukehren und von anderen Menschen deswegen angestarrt oder angesprochen zu werden. Man sieht es auch deshalb kaum. Von daher können wir uns die Worte Jesu von daher einfach schenken, so nach dem Motto, das, was Jesus beschreibt, kommt ja bei uns in dieser Form gar nicht vor. Keineswegs. Denn wenn wir genauer hinschauen, dann stellen wir fest, dass Jesus in diesen Worten ein hochaktuelles Problem anspricht. Die Leute, vor deren Handeln er hier warnt, haben ja letztlich nur ein Ziel. Sie suchen mit dem, was sie tun, Anerkennung. Sie möchten erfahren, dass das, was sie tun, sich auch lohnt. Und da sind wir nun auch ganz direkt in unserer Zeit. Und sind sogar ganz direkt bei unserem Thema Fasten. Ich habe mal in der Wikipedia-Enzyklopädie nachgeschaut, wie denn dort Fasten definiert ist. Dort steht, die völlige oder teilweise Enthaltung von allen oder bestimmten Speisen, Getränken und Genussmitteln über einen bestimmten Zeitraum hinweg, üblicherweise für einen oder für mehrere Tage. Das ist auch das, denke ich, was wir so gewöhnlich als Fasten verstehen. Und dieses Fasten, das ist ja auch durchaus in unserer Gesellschaft wieder in. Und mittlerweile sogar auch in evangelischen Kreisen. Allerdings nicht unbedingt zuerst und vor allem als Zeichen der Umkehr, wie bei Versöhnungstagen. Als Zeichen der Sündenvergebung oder als Zeichen der Glaubensstärkung, wie beim Purimfest. Nein, Menschen fasten, weil sich dieses Fasten für sie aus ihrer Sicht in vielfacher Weise lohnt. Die einen sagen, Fasten ist gesund, Stichwort Heilfasten. Die anderen sagen, Fasten macht schön, ja, wenn ich so ein paar Funde verliere, dann sehe ich besser, attraktiver aus. Dann kann ich mit Anerkennung von anderen Menschen rechnen und selbst wenn es die nicht mitbekommen, dann steigert es zumindest mein eigenes Selbstwertgefühl. Einfach wenn ich durchgehalten habe, wenn bei mir am Ende der Fastenzeit Funde gebrochen sind. Ja, in diesem Sinne kann sich Fasten lohnen. Und wenn wir an die Aktion 7 Wochen ohne denken, dann ist das ja eigentlich auch nichts typisch Christliches. Das machen mittlerweile ja viele. Und dabei muss es gar nicht mal nur um Essensverzicht gehen, es gibt ja auch andere Fastenvorhaben. Zum Beispiel ein Verzicht, ständig aufs Handy zu schauen, sich die Zeit mit Computerspielen zu vertreiben, vielleicht auch weniger Fernsehen schauen. Und das kann ja auch durchaus helfen, das ist in unserer Zeit nämlich auch durchaus angesagt, gerade auch in unseren Krisenzeiten, sich von all dem, was auf einen einströmt, ein Stück weit fernzuhalten oder darauf zu verzichten. Doch ich denke, Jesus setzt hier in der Bergpredigt tiefer an. Er interessiert sich ja eigentlich nicht für die positiven Folgen, die Fasten für einen selber haben mögen, für das eigene Selbstwertgefühl, für die eigene Gesundheit oder für die Anerkennung bei anderen. Für ihn brauchen auch seine Jünger in der Zeit, in der er bei ihnen ist, gar nicht zu fasten. Nein, er blickt tiefer. Er schaut auf unser Herz, das sich letztlich immer wieder nach einem sehnt, nämlich wirklich bedingungslos angenommen, bedingungslos geliebt zu werden. Und Jesus staunt darüber, was Menschen alles unternehmen, jetzt bewusst oder unbewusst, um diese Sehnsucht zu stillen. Wie Menschen auf der Suche nach bedingungsloser Liebe sich selbst unter Leistungsdruck setzen. Ja, Fasten kann auch Leistungsdruck sein. Und er sieht, wie wir als Christen uns von dieser Sehnsucht auch nicht freimachen können, wie wir immer wieder in dieser Gefahr stehen, zu meinen, wir müssen doch Gott irgendwie demonstrieren, dass wir lebenswert sind. Dass wir gut genug sind, um von ihm geliebt zu werden. Besser jedenfalls als andere um uns herum, die doch längst nicht das vorweisen können, was wir aufzubieten haben. Und wenn es dabei um das sich abmühen mit dem Fasten. Dieser Sehnsucht nach unbedingter Annahme, nach unbedingter Liebe, setzt Jesus hier in unserem Text in der Bergpredigt ein einziges Wort entgegen. Vater. Dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Nämlich das Geld spenden, das Beten und das Fasten. Dein Vater wird es dir vergelten. Wenn Gott unser Vater ist, dann bin ich sein Kind. Dann bin ich ja längst von ihm geliebt, bevor ich mir irgendetwas getan habe. Längst bevor ich auch nur einen Gramm abgenommen oder auf eine Zigarette verzichtet habe oder einen Tag ohne Computerspiele und ohne Fernsehen ausgekommen bin. Du musst nichts für Gott tun, um von ihm geliebt zu werden. Und du brauchst dir deine Anerkennung auch nicht ersatzweise bei anderen zu holen, die dir bestätigen, was für ein guter, netter, erfolgreicher Mensch du bist. Du bist längst schon geliebt. Ohne Einschränkung, ohne Bedingungen. Ohne dir ein Fastenvorhaben vorzunehmen, ohne dann sauer reinzuschauen. Nein, du musst nicht erst noch irgendjemand etwas beweisen. Nicht dir, nicht anderen und erst recht auch nicht Gott gegenüber. Wenn wir uns das vor Augen halten, sind wir beim Kern der Reformation. Wir leben ganz allein aus Gottes Zuwendung und aus seiner Gnade. Nicht aus unserer Gerechtigkeit, die wir vielleicht meinen, aus unserem Tun, aus unserem Fasten ableiten zu können. Kurz zusammengefasst, kein Ich muss, sondern Ich darf. Ein zweiter Aspekt. Wie ich eingangs erwähnte, ist die Fastenzeit seit alters her eine Zeit der Taufvorbereitung. Und für die Getauften ist die Zeit eine Zeit der Rückbesinnung auf ihre Taufe. Sie ist, und es kann von daher eine Zeit sein, in der wir uns neu ausrichten auf Gottes Wort. Und so berichtet uns ja auch die Bibel von drei wichtigen Personen, von Mose, Elia und Jesus, die fasteten, meist ganze 40 Tage lang, was wir uns ja gar nicht mehr vorstellen können. Sie fasteten, um sich auf die Begegnung mit Gott, mit Gottes Wort vorzubereiten. Und meist in der Wüste. Wenn wir an Wüste denken, dann denken wir an Trockenheit, an Kargheit, an eine lebenswidrige Umgebung, an eine Umgebung ohne lebensspendendes Wasser. Aber Wüste steht auch dafür, dass wir den Alltag ausblenden können. Dass der Suchende allein ist, frei von allem, was ihn ablenken könnte. Er kann sich dann von unnötigem Ballast befreien, seinen Blick schärfen, auf das Wesentliche richten, sich neu ausrichten. Ja, es kann in dieser Zeit Neues in den Blick kommen. Es kann mehr Platz für Gottes Wort entstehen. Es kann dazu führen, das eigene Leben zu überdenken, sich darauf zu besinnen, was mich eigentlich trägt und vielleicht auch aufzudecken, was mich immer davon abhält, dieses Wesentliche auch wirklich langfristig und nicht nur ein paar Tage oder ein paar Wochen im Blick zu behalten. Beim Fasten geht es also nicht bloß um ein Verzichten. Verzicht auf Essen oder Verzicht auf Konsum, Verzicht egal auf was. Nein, es geht auch darum, dass wir eine Lücke erfahren, ein Weniger erleben. Darum geht es nicht, sondern dass wir diese Lücke im Gegenteil neu und bewusst ausfüllen. Das zeigen uns diese Beispiele, die ich eben genannt habe, Mose, Elia, Jesus. Es geht darum, dass wir gerade in der Fastenzeit wieder neu erfahren, wie nah uns Gott sein will. Dass wir bewusst wahrnehmen, auf welchem Fundament wir stehen, aus welcher Quelle wir schöpfen, wer uns in seiner Hand hält und wie reich wir beschenkt sind. Und gerade aus der Freude darüber, nämlich über diesen Reichtum, dann auch Fasten und Verzicht üben können und auch die Möglichkeit ergreifen, Neues zu wagen. Neues zu wagen, das hört sich so allgemein an, ja, so unkonkret. Aber ich komme jetzt ganz kurz noch auf die Schriftlesung aus Jesaja 58 zu sprechen. Was ist ein rechtes Fasten? Auch für soziale Gerechtigkeit einzutreten. Und damit umschreibe ich mal all das, was in diesen Versen steht, auch für soziale Gerechtigkeit einzutreten und das eigene Tun daran auszurichten. Also Fasten, alte Gewohnheiten ablegen, aber auch neue Gewohnheiten erlernen. Und immer wenn es um Neues geht, macht uns das manchmal Angst. Aber darum geht es dann auch in dieser Fastenzeit. Nämlich neu zu erfahren, dass Gott uns als seine Kinder auch mit dieser Angst, die wir von Neuem vielleicht haben, bedingungslos hilft und uns auch helfen will, diese Angst zu überwinden. Ich komme zum Schluss. Dann könntest du, Robert, nochmal die letzte Folie einblenden. Wenn wir an Fasten denken, dann sollten wir uns zwei Fragen stellen. Mit welcher Motivation fasten wir? Und dann nochmal der Hinweis, es ist kein Muss, es ist ein Ich darf. Und mit welchem Ziel wollen wir fasten? Und dann nochmal diese zwei Aspekte, die ich eben angesprochen habe, bedenken. Wird dann das Nächste. Fasten bedeutet zweierlei. Ja, zum einen Verzicht üben, alte Gewohnheiten ablegen, aber auch Neues wagen, neue Gewohnheiten erlernen. Und jetzt wünsche ich allen unter uns, die sich bewusst auf die vor uns liegende Fastenzeit einlassen wollen, einfach diese gute Erfahrung, dass diese 7 Wochen ohne und mit unser Leben bereichern. Ja, dass Gott uns nicht nur bedingungslos annimmt und liebt, sodass das Ganze bis ans Ende der Welt geht, das kommt im nächsten Lied zum Ausdruck.